Ja, vielen Dank. Bevor wir ganz konkret auf das Thema Rüstungsexport kommen, noch mal etwas zu sagen zu der Gesamtsituation über die Ukraine und Russland, können wir auch nachher noch mal in die Diskussion kommen. Und ich werde das auch noch mal zwischendurch einflechten, wenn es um die Frage der Rüstungsexporte geht. Da ist noch mal zu sehen, dass seit dem 11. September 2001 die Rüstungsausgaben weltweit gestiegen sind. Weltweit um 38%, in den USA um 80%. Das heißt, wir haben etwa 1,6 bis 1,7 Billionen Dollar, die jedes Jahr für Rüstung ausgegeben werden. Aber ganz viel, viel besser ist die Situation in der Bundesrepublik Deutschland auch nicht. Wir hatten zur Zeit am Ende des Kalten Krieges 1990, 91 rum einen Rüstungsetat, der sich etwa auf dem Niveau von 30, 33 Milliarden Euro befunden hat. Im Laufe der 90er Jahre ist er auf 24 Milliarden Euro runtergegangen. Mittlerweile haben wir wieder einen Stand, der dem Ende des Kalten Krieges entspricht, von etwa 33, 34 Milliarden Euro in Deutschland. Das heißt, es ist ungefähr das Vierfache dessen, was die Bundesrepublik trotz der Ankündigungen in Richtung zivile Konfliktbearbeitung ausgibt oder für Entwicklungshilfe, Diplomatie und so weiter. Das ist etwa sozusagen viermal so viel. Und das bedeutet, wenn man es umrechnet, für jede Bürgerin vom Baby bis zum Greis, dass 400 Euro an Steuergeldern in 10% des Gesamtbundeshaushaltes in neue Rüstungsprojekte, in Kriege wie den Afghanistan-Einsatz und in die Bezahlung der Soldaten fließt. 400 Euro, das sind wenn man die Katholikenzahl der Diözese München-Freising zusammenrechnet, kommt man auf aber 1,8 Millionen Katholiken auf 720 Millionen Euro, die jedes Jahr dafür ausgegeben werden. Das ist eine ungeheuer sehr, sehr große Summe. Wenn man gleichzeitig sieht, was in anderen Bereichen fehlt, kann, und das ist auch eine Forderung, wenn heute immer gesagt wird, wie soll man soziale Maßnahmen gegenfinanzieren, wie kann man die Kommunen besser ausstatten, wenn man es höhere Bundeszuschüsse aus Steuermitteln meines Erachtens geben würde und man im Rüstungsetat kürzen könnte. Wäre eine Möglichkeit. Ja, kommen wir zu den Rüstungsexporten. Ich lese das auch nochmal ein bisschen mit vor, weil man das sehr schlecht sehen kann. Die Rüstungsexportzahlen werden jedes Jahr von SIPRI veröffentlicht. Das ist ein Stockholmer Friedensinstitut. Dieses Friedensinstitut zählt in der Regel die Waffensysteme bei Großwaffensystemen wie Kampfflugzeuge, Kampfpanzer und Kriegsschiffe zusammen, was in jedem Jahr sozusagen exportiert wird, und rechnet das meistens auf einen 5-Jahres-Zeitraum hoch. Und danach zeigt sich aktuell, dass die USA der größte Waffenexporteur sind mit etwa ein Drittel der Waffenexporte. Russland liegt bei 26%, Deutschland immer noch an dritter Stelle mit 7% und China Frankreich an vierter, China an fünfter, Großbritannien an sechster, Spanien, Italien und selbst die Ukraine ist an neunter Stelle der Waffenexporteure, weil es dort auch eine Rüstungsindustrie gibt, und an zehnter Stelle Israel. Wenn man die Länder der Europäischen Union zusammenzählt, dann kann man sehen, an den Zahlen des Waffenexportes kommen wir auf einen Anteil, der in etwa zwischen Russland und den USA liegt. Das heißt, wir sind führend beim Rüstungsexport, weil immer gerne betont wird von der Europäischen Union, dass sie eine Zivilmacht sei. Das stimmt in diesem Bereich auf keinen Fall. Das heißt, die großen fünf, und zwar haben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, aus diesen fünf Ländern gehen etwa 80% der Rüstungsexporte der EU. Nächsten Wer sind denn die größten Empfänger von Rüstungsexporten? Und ist an erster Stelle Indien mit mittlerweile 12%. Und wenn man gleichzeitig sieht, dass in Indien 53% der Menschen nicht über einen eigenen Anschluss an eine Toilette verfügen, dass die Kindersterblichkeit sehr hoch ist, sieht man, dass wie hoch der Anteil in Indien ist. An zweiter Stelle liegt China mit 6% und an dritter Stelle Pakistan mit 5%. Drei Länder, die nebeneinander liegen, die miteinander konkurrieren um die Vormachtstellung in der Region, werden alle drei aufgerüstet aus den unterschiedlichsten Regionen. An vierter Stelle Südkorea, an fünfter Singapur und mittlerweile an sechster Stelle ist Algerien. Man spricht ja, wenn man über den arabischen Frühling redet oder über Waffenlieferungen in arabische Länder, ja hauptsächlich heutzutage über Saudi-Arabien, man spricht über Ägypten, man spricht über Libyen, aber es spricht kaum einer über Algerien. Und Algerien wird von der Bundesrepublik in den nächsten 10 Jahren mit insgesamt 10 Milliarden Euro in Rüstungsgütern ausgestattet. Und es wird auch ähnlich, was ja auch immer wieder kritisiert wird, soll dort ein Zaun aufgebaut werden, ein Grenzzaun aufgebaut werden, wie es gegenüber Flüchtlingen, wie es in Saudi-Arabien auch jetzt schon passiert durch die EADS. Das heißt, es wird trotz allem Gerede, dass man die Demokratiebewegungen im arabischen Raum unterstützen will, geht man hin und exportiert an das algerische Regime. Das algerische Regime, was aus menschenrechtlicher Sicht, aus Demokratiedefizite hat, wo 40% der Jugendlichen arbeitslos sind, also wo das ein zukünftiger oder gegenwärtiger Unruheherd auch ist. Und die Deutschen tun dies sehr, sehr stark daran. Mal noch zurück einmal. Okay, nächste. Ja, und während zur Zeit des Kalten Krieges wurde zumindest aus politischen Gründen geliefert, nämlich dahin, wer der Freund meines Freundes ist, der wurde mit Waffen unterstützt, also im Kontext der Blockkonfrontation. Heute wird geliefert an jeden prinzipiell, der zahlen kann. Das heißt, bis zu 120, 130 Staaten von den 190 Staaten, die es weltweit gibt, bekommen Rüstungstechnologie aus Deutschland. Und wenn man... Bitte?
Das kann man nicht erkennen.
Ja, das ist mir klar, dass drauf steht. Warum nicht an die Araber verkaufen? Sie sind nun mal solventer als die Griechen.
Ja? Aber die Griechen haben wir ja auch heftig verkauft.
An die Griechen haben wir heftig verkauft, an die Türkei haben wir heftig verkauft. Wir haben an Portugal U-Boote noch geliefert. Das heißt, Kriegsschiffe geliefert, das heißt, die Verschuldung Griechenlands, weiß man definitiv, ist auf deutsche Rüstungsexporte zurückzuführen. Und ein Skandal ist es, dass Sarkozy und Frau Merkel gesagt haben, dass das griechische Volk sparen soll, aber dass man doch bitteschön alle Rüstungslieferungen abnehmen soll und sie auch vor allen Dingen bezahlen soll. Im Jahr, also ein Kritikpunkt ist ja immer, dass wir sagen, Rüstungsexporte werden im Stillen genehmigt, sie werden im Bundessicherheitsrat genehmigt, es gibt eine mangelnde Transparenz, das Parlament ist außen vor. Anders als bei Kriegseinsätzen, wo man ja so stehen kann, wie man will, und wir lehnen das ja in der Regel ab, muss aber jedes Jahr über jeden Kriegseinsatz im Parlament abgestimmt werden. Aber bei Waffenlieferungen ist es nicht so. Da entscheidet der Bundessicherheitsrat, ein geheimtagendes Gremium mit der Bundeskanzlerin und 7 weiteren Ministern. Sie entscheiden nicht mehr wie bis 1998 einstimmig, sondern seitdem die Entwicklungshilfeministerin dabei ist, seit 1998, 99 in den rot-grünen Koalitionsverhandlungen, wird nach Mehrheit entschieden. Das heißt, es kann ruhig 1 oder 2 oder 3 Minister können gegen einen Waffenexport sein. Wenn 5 Minister sagen ja, dann, und die Kanzlerin sagt ja, dann wird dieser Rüstungsexport durchgeführt, also zumindest nach diesen Geschichten. Das heißt, es wird auch nicht begründet. Und was wir immer wieder kritisieren, obwohl wir mit dazu beigetragen haben, dass es überhaupt so etwas gibt, nämlich einen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung im jeden Jahr, wird dieser Rüstungsexportbericht erst immer ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre später veröffentlicht. Und, was der Skandal ist, wurde der lange, lange Zeit nicht diskutiert. Es gab schon zum Beispiel im Bundestag über die Berichte 2006, 2007 und 2008 im Jahr 2010 eine halbstündige Debatte. Das hat sich seit unserer Kampagne geändert. Seitdem, seit zweieinhalb Jahren, wird im Bundestag auch tagsüber über Rüstungsexporte diskutiert. Es werden Anfragen gestellt und das ist auch ein Verdienst eines linken Bundestagsabgeordneten Jan van Aken, der früher Chemiewaffeninspekteur gewesen ist, der sehr, sehr viel recherchiert und immer wieder Anfragen dazu auch stellt. Und deshalb gibt es die Rüstungsexportberichte von 2013, der liegt jetzt immer noch nicht vor. Obwohl wir jetzt schon März haben. Obwohl die Bundesregierung in ihrem neuen Koalitionsvertrag geschrieben hat, vor der Sommerpause soll einer jetzt kommen und nach der Sommerpause nochmal einer, also sogar zwei geben soll. So dass wir gerade die Zahlen von 2012 haben, über die wir gerade reden. Da wurden 16.380 Einzelausfuhrgenehmigungen im Wert von 4,7 Milliarden Euro neue Waffensysteme genehmigt. Und dazu kamen noch 77 Sammelausfuhrgenehmigungen im Wert von 4,17 Milliarden. Insgesamt also über 8 Milliarden Euro neue Waffensysteme, Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter genehmigt. Und was ein Skandal ist, ist, dass jetzt 55% dieser Waffenexporte in Staaten außerhalb der NATO und der Europäischen Union geht. Es wird ja immer so getan, als seien die meisten Rüstungsexporte, wenn man Politiker hört, Politikerinnen hört, dass die nur in die Europäische Union und in die NATO gehen. Was ja auch schon bedenklich ist in vielen Fällen. Aber immer so getan, als sei der Anteil der Drittstaaten sehr gering. Dabei verbieten eigentlich die rüstungsexportpolitischen Richtlinien der Bundesregierung, wo wir nämlich drei wesentliche Kriterien drin haben, nämlich nicht an Staaten zu liefern, die die Menschenrechte mit Füßen treten, nicht an Staaten zu liefern, wo es eine innere Repression gibt oder die in Kriegs- und Krisengebieten liegen oder auch nicht in Staaten zu liefern, die sozusagen, wo es keine nachhaltige Entwicklung gibt, liefern wir mittlerweile in 55% an des Anteils an solche Drittstaaten und dieser Anteil soll in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden, weil aufgrund dessen, dass natürlich Griechenland pleite ist, dass Spanien und Portugal kein Geld mehr haben, dass die Rüstungsetats in Europa schrumpfen und die Rüstungsindustrie sagt, wenn wir drei Kriegsschiffe bauen, dann müssen wir, damit sich das lohnt, 7 exportieren. Ja, also das heißt, da sehen wir die Tendenz. Ja? Aber nicht nur, dass wir Rüstungsexporte an Länder wie Indien liefern, wir liefern auch noch an Indien, gehört noch zu den Ländern, die nach OECD-Kriterien Entwicklungshilfe bekommen. Das heißt, wir liefern an 20% des Anteils an den gesamten Ausfuhren geht an Länder, die nicht nur Drittstaaten sind, sondern auch noch Entwicklungshilfe bekommen. Und Nächste. Hier nochmal eine Liste, was ja eben schon mal angesprochen worden ist, die Liste nach den Empfängern, wohin wurde geliefert in den letzten Jahren. Also hier ist eine Aufstellung für die Jahre 2000, bis 2012 und da ging es nach Griechenland mit 10,4%, die Türkei mit 9,7%, Südafrika mit 7,4%, Südkorea 7,2%, Australien 7,1%, Spanien 5,6%, Malaysia 3,9%, Israel 3,9%, Italien 3,6%, Österreich 3,2% und da ist Saudi-Arabien noch gar nicht drin, weil Saudi-Arabien ist im Jahr 2012 zum Beispiel der größte, wo die meisten Werte für neue Rüstungsexporte genehmigt. Und das heißt, Saudi-Arabien wird in den nächsten Jahren in diese Top 10 aufsteigen. Aber wenn man sieht, dass die in den beiden NATO-Ländern Griechenland und Türkei immer miteinander verfeindet gewesen sind, immer Konflikte gegeben hat. Trotzdem hat die Bundesrepublik beide Länder in hohem Maße gegenseitig aufgerüstet. Und ein Skandal finde ich auch insbesondere die Aufrüstung Südafrikas, wo die andererseits die Gelder für die Bekämpfung von AIDS, von Hunger fehlen. Alleine im Jahr 2011 und die Zahlen für das Jahr 2012 sind ähnlich, wurden in über 60 Ländern geliefert, wo die Menschenrechtssituation bedenklich war, in 39 Ländern, wo schwere interne Gewaltkonflikte drohten und in 9 Ländern, wo die Gefahr unverhältnismäßig hoher Rüstungsausgaben entstanden und die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen. Das heißt, die Bundesregierung wird ihren eigenen Rüstungsexportrichtlinien nicht gerecht. Und dann kann man natürlich sagen, wer urteilt denn darüber, ob die Menschenrechtssituation bedenklich ist oder ob schwere interne Gewaltkonflikte drohen. Da gibt es sehr konservative Institute in den USA wie Random House, andere wie Amnesty International, andere Institutionen. Und diese Daten werden ausgewertet von einem Bonner Institut, dem Bonner International Center for Conversion, wo nämlich diese Daten zusammengefasst werden. Und diese Institution ist eine unabhängige Institution, die vom Land Nordrhein-Westfalen mitgegründet worden sind. Hat also tatsächlich einen gewissen staatlichen Einfluss, das heißt, und ist aber so kritisch, dass sie diese Rubriken jeweils also aufstellen können. Das heißt, es sind ziemlich seriöse Angaben, wie man zu diesen Kriterien kommt. Und trotzdem sagt die Bundesregierung, wir haben sehr restriktive Rüstungsexportrichtlinien. Ja, was wird geliefert? Vor allen Dingen in der Diskussion sind ja die Leopard 2 Panzer, die nach Saudi-Arabien geliefert werden sollen. Das sind über 270 Kampfpanzer mit Räumschild, die zur inneren Repression eingesetzt werden können, die bewusst sozusagen auch die Werbung dafür der Hersteller Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall ist, dass sie sozusagen für den urbanen Städtekampf geeignet sind. Und weitere Panzer werden jetzt nach Indonesien geliefert. Und wenn man immer dieses Argument hört, wenn wir nicht liefern, dann liefern andere, haben wir es hier mit dem umgekehrten Fall zu tun, nämlich zu sagen, wenn andere nicht liefern, dann liefern wir. Weil die Niederlande hat nämlich gesagt, nämlich per Parlamentsbeschluss, weil sie ein Vetorecht in den Niederlanden haben gesagt, das ist angesichts der Situation in Indonesien nicht zu rechtfertigen, dort Leopard 1 Panzer hinzuliefern und hat ein Vetorecht ausgesprochen. Dann ist die Bundesrepublik eingesprungen und sagt, wir liefern jetzt die Leopard 1 Panzer. Panzer werden verschenkt vor allen Dingen zurzeit nach Lateinamerika. In Lateinamerika findet im konventionellen Bereich, was Landstreitkräfte betrifft, eine gegenseitige Aufrüstung zurzeit statt. Also was Länder wie Chile, Peru, was haben wir noch?
Venezuela.
Bitte?
Venezuela,
genau, Argentinien, Brasilien statt. Und aber es hat trotzdem immer daran erinnert, wenn man von Südamerika, Mittelamerika spricht, dass wir einen Staat dort haben, nämlich Costa Rica, die Demokratie, also so ähnlich wie die Schweiz, sozusagen eine Demokratie, die einzige Demokratie, richtige Demokratie, die hat keine Armee, sie hat keine Rüstungsindustrie und sie hat keine Rüstungsexporte und sie hat und der Lebensstandard ist dreimal so hoch wie zum Beispiel in Peru oder Guatemala. Dann neben den Kampfpanzern würden zum Beispiel die Eurofighter exportiert. Ein Kampfflugzeug, was in den 90er Jahren unter dem Begriff Jäger 90 bekannt war, was einmal ursprünglich als Abwehrwaffe gegen eine sowjetische Luftüberlegenheit oder vermutete sowjetische Luftüberlegenheit geplant war. Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes war der Jäger 90 tot. Und da ich auch als kritischer Aktionär immer wieder jedes Jahr auf die Aktionärshauptversammlungen von Daimler gehe, wo wir die Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte des Konzerns immer wieder thematisieren und wir anders als gegenüber der Bundesregierung, gegenüber einem Konzern ein besseres Auskunftsrecht haben, weil man als Aktionär mit einer Aktie selbst mehr erfährt, als man über eine Anfrage zum Teil über die Bundesregierung erfährt, haben wir rausbekommen, dass die Daimler daran gearbeitet haben, weil es damals über Daimler Tochterkonzerne der Eurofighter mitgebaut worden ist, mit wie viel Lobbyarbeit, in welchen Wochen sie mit welchen Ausschüssen geredet haben, um dieses unsinnige Flugzeug wieder auf die Agenda zu setzen. Jetzt haben wir die Konkurrenzsituation, dass wir innerhalb der Europäischen Union 3 bis 4 Kampfflugzeuge haben. Das heißt, wir konkurrieren in Indien zum Beispiel mit Frankreich darum, ob da die französische Rafale hin exportiert wird oder den Eurofighter. Das heißt, der Druck, wenn mehrere europäische Unternehmen das gleiche Produkt herstellen, was man ja, wenn man noch mal ganz militär immanent denkt und sagt, wenn wir EU insgesamt haben, würde ja ein Kampfflugzeug reichen, wenn wir uns irgendwo gegen verteidigen müssten, wobei man ja diesen Mythos hier auch noch mal in Frage stellen kann. Aber selbst wenn man das hat, nein, man hat 3 bis 4 Kampfflugzeuge nebeneinander. Und das hat man mit ganz vielen anderen Waffensystemen auch, weil man sich in Europa, nicht in der Europäischen Union, auf vieles hat einigen können. Darüber, ob eine Banane, wie der Krümmungsgrad einer Banane. Aber nicht darüber einigen können, zu sagen, gibt es denn nur noch ein Waffensystem, eine Armee, wenn man denn auf Abrüstung setzen will. Und das wäre eine vernünftige Geschichte, wenn man das macht, wenn man hin zur Abrüstung kommen will. Aber da behält sich jeder Staat die nationale Souveränität vor, was ein Anachronismus ist. Wenn man im 19. Jahrhundert haben sich die deutschen Kleinstaaten ja zusammengeschlossen und auch ein Gewaltmonopol nach außen begründet. Als wenn damit sich alle zum Deutschen Reich hätten zusammengeschlossen und Württemberg noch eine eigene Armee gehabt hätte, Bayern eine eigene Armee gehabt hätte, und so weiter. Und das ist genau ein gewisser Anachronismus, der da drin ist, der dazu führt, dass unglaublich viel Geld in Rüstung reinfließen, statt über so eine Europäisierung hin zu einer Abrüstung zu kommen. Ein drittes ist die Kriegsschiffe und die U-Boote, die vor allen Dingen in den pazifischen Raum gehen. Südkorea soll welche bekommen, Ägypten soll jetzt noch welche bekommen, Saudi-Arabien soll welche bekommen, Israel hat mehrere U-Boote bekommen, die teilweise von der Bundesrepublik subventioniert worden sind, die atomwaffenfähig sind. Und im Pazifischen Ozean spricht man schon davon, dass es dort mehr U-Boote als Haifische gibt, um das mal aufs Bild zu bringen. Und gerade im pazifischen Raum ist es natürlich ausgesprochen problematisch, weil dort die Anrainerstaaten wie China, wie Japan, wie Taiwan, wie Südkorea, alle damit auch noch konkurrieren um die sogenannten Spratly-Inseln und andere Inselgruppen, wo noch Rohstoffe liegen. Das heißt, dass es zu bewaffneten Auseinandersetzungen, zum Auffahren von den Kriegsschiffen kommen kann, ist nicht unwahrscheinlich, weil die deutsche Rüstungsexportpolitik sagt immer, alles was schwimmt, das geht. Ja, weil man da natürlich keine Menschen in Saudi-Arabien mit erschießen kann. Ja. Oder jetzt werden auch für Patrouillenboote werden ja jetzt Hermes-Bürgschaften sind ja jetzt gewährt worden, die nach Saudi-Arabien gehen sollen. Und diese 3 Großwaffensysteme wie U-Boote, Kampfpanzer und Kriegsschiffe sind teure Waffensysteme. Diese führen dazu, dass in den Empfängerländern die Mittel fehlen dafür, was ich eben sagte, zur AIDS-Bekämpfung, um genug Toiletten zu bauen oder um Schulen und Bildungseinrichtungen, Schulen und Krankenhäuser zu bezahlen. Die tödlichsten Waffen sind die Kleinwaffen. Das sind die Massenvernichtungswaffen, die bei Heckler und Koch hergestellt worden werden, die G3 und G36 Gewehre. Während Deutschland bei den Großwaffensystemen auf den 3. Platz weltweit liegt, liegt Deutschland bei den Kleinwaffen im Jahr 2012 auf dem 2. Platz. Hinter den USA und vor Italien. Lange Zeit davor waren wir immer auf dem 3., jetzt sind wir auf dem 2. Platz. Ja, Rüstungsindustrie, Gebiete, gibt es hier die Region München, das habe ich völlig vergessen mitzubringen, obwohl wir einen Rüstungsatlas für die Münchner Region von Unrüstung leben haben, auch erstellen lassen, den man im Internet abrufen kann. Aber bei uns am Bodensee gibt es auch sehr, sehr viel Rüstungsindustrie, zu Lande, zu Wasser und zu Luft, ungefähr 7000 Arbeitsplätze von betroffen. Wie hoch ist der Umsatz in der Rüstungsindustrie? Der Umsatz ist 16 Milliarden Euro. Das sind eigentlich nur 0,64% des gesamten Bruttoinlandsproduktes von 2500 Milliarden Euro. Also das heißt, obwohl wir drittgrößter Waffenexporteur weltweit sind, angesichts dessen, dass wir so viel im zivilen Bereich exportieren, ist das eigentlich ein sehr kleiner Prozentsatz. Und von den Rüstungsumsätzen, die gemacht werden, gehen 70% in den Export. Das heißt, 3 Teile, was ich vorhin schon mal sagte, 30% wird für die Bundeswehr hergestellt, 70% wird exportiert. Dass es anders gehen kann, hat lange Zeit Japan gezeigt. Das bedeutet einfach, wenn man sagt, man will eigene Rüstungsprojekte haben und nicht doch den Gegner damit ausstatten, sozusagen, was ja sowieso schon ein Anachronismus ist, weil der Ursprungsgedanke von Rüstung ist ja immer gewesen, und so kann man auch gegenüber Soldaten argumentieren, dass man sagt, eigentlich war es ja so, dass der Mann, und das sagen wir jetzt mal am Internationalen Frauentag, ja eigentlich in der Lage sein sollte, seine Familie zu beschützen und dafür gut ausgerüstet zu werden. Darum versuchte man ja, Waffenüberlegenheit herzustellen. Aber natürlich, wenn ich gleichzeitig hingehe und sage, wenn ich den Eurofighter baue, dann exportiere ich den auch, dann bedeutet das ja, dass ich den anderen das gleiche Know-how gebe. Und das führt noch weiter dazu sozusagen, dass ein Land wie Indien zum Beispiel darauf drängt, dass es, wenn es den Eurofighter abnehmen soll, dass 20% des Eurofighters in Indien hergestellt werden soll. Und das ist in anderen Ländern genauso, worin wir exportieren. Das heißt, wir tragen dazu bei, in anderen Ländern Rüstungsindustrien mit aufzubauen. Und wir wissen ja nicht, es zeigt sich ja immer wieder, dass ganz schnell Machthaber wechseln können, dass die politische Weltkonstellation sich verändern kann. Und das heißt, Waffen zu schicken, ist so ziemlich das Schlechteste, was man machen kann, wenn man auch für eigene Sicherheit, für eigene Abschreckung, für Abrüstung ist, sondern man gießt Öl ins Feuer bestehender Konflikte. Und es führt dazu, dass zum Beispiel, wenn man jetzt den Afghanistan-Konflikt sieht, dass die Taliban und die Gegner der afghanischen Regierung mit G3-Gewehren schießen auf unsere Soldaten, auf unsere jungen Menschen, die mit G36-Gewehren von Heckler und Koch ausgerüstet sind. Also G3-Gewehr von Heckler und Koch schießt auf G36-Gewehr von Heckler und Koch gegenseitig und sozusagen, und unsere Jungs werden damit umgebracht. Und das kann man auch nochmal den Leuten nochmal klar machen, die für Militäreinsätze und die für Rüstungsexporte sind, nochmal deutlich machen. Ja, die Frage kommt ja immer und im kirchlichen Bereich ja sowieso immer, oh, die armen Arbeitsplätze bei uns. Ja, und da sage ich immer, zum einen mal auf der grundsätzlichen Ebene, dann könnten wir jeden Drogenhandel und jeden Menschenhandel auch mit rechtfertigen. Das gibt auch Arbeitsplätze. Und zum Internationalen Frauentag, der Schlenker hin, in der Textilindustrie sind in den 80er Jahren Zehntausende von Frauenarbeitsplätzen abgebaut worden. Oder bei Schlecker, wenn man das sieht, sind Frauenarbeitsplätze abgebaut worden. Ja, weil man sagt, das trägt sich wirtschaftlich nicht mehr. Aber der Bergbau, eine Männerindustrie, und die Rüstungsindustrie, da kommt plötzlich das Arbeitsplatzargument. Das sind die höchst subventioniertesten Bereiche, die wir haben. Ein Rüstungsarbeitsplatz kostet ungefähr heute 130.000 Euro, wenn man den Anteil der Investitionen im Rüstungsanteil auf 80.000 Menschen umrechnet. Und wir hatten am Ende des Kalten Krieges 300.000 Arbeitsplätze. Es ist wunderbar gelungen, dass sie auf 80.000 zu reduzieren, mit höherer Effizienz, mit mehr Feuerkraft, und da wir der investive Anteil 1990 geringer war als heute, sind diese Arbeitsplätze auch um das 3- bis 4-fache fast teurer geworden, was wir heute für einen Rüstungsarbeitsplatz aufwenden sozusagen. Mal abgesehen davon, was Jürgen Gressien im Kleinwaffenbereich das mal ausgerechnet hat, dass sozusagen auf einen Arbeitsplatz bei Heckler und Koch 17 Tote weltweit kommen sozusagen. Ja, und da gesehen ist die Frage, sind diese Arbeitsplätze ethisch überhaupt zu vertreten? Und das ist immer so eine Gefahr, wo ich immer sage, das sind immer die, Parteien, wie die Gewerkschaften vertreten, das heißt SPD und Linke sind da am gefährdetsten, sage ich. Und die Kirchen, die das eher aus so einer moralischen Ecke immer sehen, sind damit am gefährdetsten, auf dieses Arbeitsplatzargument reinzufallen. Und das heißt, diese Arbeitsplatzmarktfalle kann man damit umgehen, dass man sagt, kann sein, dass dieser Betrieb, wo diese Rüstungsarbeitsplätze sind, geht pleite. Das ist Kapitalismus pur. Aber dann kann man sagen, okay, dann muss es für eine Region einen regionalen Konversionsplan geben. Oder sagt, man fördert Unternehmen oder dieses Unternehmen hin, wenn es Umwelttechnologien zum Beispiel baut. Das kann man dann auch machen. Aber es kann nicht sein, dass man zum einen erst aus Rüstungsunternehmen mit Steuergeldern finanziert und dann nachher noch sagt, dann müssen wir auch die Unternehmen die Profite machen und dann nachher noch sagt, so, für die Konversion muss dann auch nochmal sozusagen wieder der Steuerzahler aufkommen. Was ist das denn für eine Logik an diesem Punkt? Ja, aber zu sagen, die Rüstungslobby agiert nicht im luftleeren Raum. Sie ist beteiligt, wenn sie mitzufliegen mit der Bundesregierung in die bei Wirtschaftsdelegation. Ist sie sehr, sehr präsent. Da gab es eine Aufstellung von den verschiedensten Unternehmen, die mitgeflogen sind in die verschiedenen Länder. Unter anderem auch nach Libyen, Saudi-Arabien, Bahrain. Und es gibt immer wieder Rüstungsmessen, wo deutsche Firmen in Saudi-Arabien, in Abu Dhabi ihre Produkte darstellen. Aber nicht nur, dass wir Rüstungsexporte an Drittstaaten liefern, dass wir Rüstungsexporte liefern an Staaten, die Menschenrechte verletzen, die in Krisen und Kriegsgebiete liegen. Nicht nur, dass wir Rüstungsexporte liefern an Staaten, die nach offiziellen Kriterien Entwicklungshilfe beziehen. Nein, wir garantieren auch noch mit sogenannten Absicherungen durch Hermes-Bürgschaften, dass einem Staat wie Pakistan, wenn der aus inneren Unruhen zum Beispiel heraus oder weil er plötzlich wirtschaftlich unfähig ist, dass das Kriegsschiff nicht bezahlen kann, dass die Herstellerfirma hier in Deutschland das Geld trotzdem bekommt. Das heißt, da wird auch wieder Privatwirtschaft sozusagen Kapitalismus außer Kraft gesetzt, nämlich oder Gewinne sozusagen sozialisiert. Nämlich an dem Punkt, dass 1-2% des Rüstungsprojektes, der Summe, des Wertes, wird in eine so Art Haftpflichtversicherung einbezahlt. Und wenn der Staat nicht zahlen kann, steigt sozusagen die Bundesregierung, das heißt der Steuerzahler, die Steuerzahlerin rein und muss dieses Geld dann aufbringen. Und so ein Fall ist sicherlich bei Saudi-Arabien vorstellbar in den nächsten Jahren, auch wenn sie jetzt noch sehr reich sind, weil es sehr starke Konflikte innerhalb von Saudi-Arabien zwischen Schiiten und Sunniten gibt. Saudi-Arabien eine Kriegs- und Krisenregion liegt, aber zum größten Rüstungsexporteur wird. Aber obwohl Saudi-Arabien auch sehr reich ist, trotzdem für seine Petroleumboote jetzt Hermes-Bürgschaften bekommen. Ja, weil ich vorhin sagte, jede Minute stirbt ein Mensch an den Folgen einer Kleinwaffe. Und die Kleinwaffenexporte haben sich in den letzten Jahren sehr dramatisch sind die Gelder oder die Ausfuhren gestiegen, während es im Jahr 2000, das war das Jahr, als die rot-grüne Regierung an die Macht kam oder diese Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung verabschiedet worden sind. Das sind in Drittländern nur 0,27 Millionen, was genug ist, aber an Euro geliefert worden. Das ist aber gestiegen im Laufe der 2000er Jahre auf Summen zwischen 8 und 12 Millionen. Und mittlerweile werden an Drittstaaten wurden im Jahr 2007 30 Millionen Euro Kleinwaffen geliefert und im Jahr 2012 von 37 Millionen Euro. Das heißt, obwohl die Bundesregierung auf internationaler Ebene für eine Kontrolle und für die Verschrottung der Kleinwaffen eintritt, macht sie in der Praxis nichts anderes, als dass sie immer mehr Kleinwaffen liefert. Und ein Skandal ist, wo wir auch Anzeigen gemacht haben, hier im Falle war also drei Länderbeispiele. Der Jürgen Gresslin hat gegenüber die Verantwortlichen von Heckler und Koch Anzeige erstattet wegen der Lieferung von G36-Gewehren in 4 Unruhe-Provinzen in Mexiko, wo sie nicht hätten auftauchen dürfen. Es gab von der Bundesregierung eine Exportgenehmigung für Mexiko, außer dass die nicht in diese 4 Unruhe-Republiken reinkommen würden. Sie sind dort aufgetaucht, mehrere tausend Waffen. Dann sind in Libyen Kleinwaffen aufgetaucht, die nach Ägypten, wo der Endbestimmungsland Ägypten war, ja, bei Gaddafi gefunden worden. Da haben wir mit den Aufschreisprechern Christine Hoffmann, von Generalsekretärin von Pax Christi, Jürgen Gresslin und ich, wir haben da auch Anzeige erstattet. Und in diesen Tagen haben wir gegen die Firma Karl Walter in Ulm Anzeige erstattet, weil sie Pistolen nach Kolumbien geliefert hat. Kolumbien, Bürgerkriegsland, wo es einfach auch völlig illegal ist. Da geht es auch nur um illegal, da geht es noch nicht mal um die legalen Waffenlieferungen. Ja? Aber selbst das passiert da und da haben wir Anzeige gegen erstattet. Kleinwaffen sind, wie Helmut Schmidt es, ich kann es Helmut Schmidt jetzt auch nochmal in der immer wieder gesagt hat, durch Kleinwaffen von Heckler und Koch und branchengleichen Firmen sind mehr Menschen umgekommen als in Nagasaki und Hiroshima durch die Atombombe. Kleinwaffen haben, und das ist auch, denke ich, auch nochmal gegen diejenigen zu, oder mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die sagen, ach, Waffenexporte sind gar nicht so schlimm. Kleinwaffenexporte haben dazu beigetragen, dass wir heute massiv Kindersoldaten in Afrika haben. In den 60er Jahren gab es so gut wie keine Kleinwaffen, also das heißt Maschinenpistolen, Maschinengewehre und so weiter in Afrika. Durch die Präsenz von Kleinwaffen wird die Asymmetrie zwischen wird eine neue Asymmetrie geschaffen. Normalerweise sind ja Erwachsene Kindern überlegen, wenn es um Speer geht, wenn es um körperliche Kraft geht. Bei Kleinwaffen ist es umgekehrt, weil Kindersoldaten gedrillt werden, weil ihre Angehörigen erschossen werden, weil Kindersoldaten gedrillt werden, leichter manipulierbar sind, das als Spiel begreifen und Erwachsene sich eher scheuen, auf Kinder zu schießen. Das heißt, der bewusste Einsatz von Kindersoldaten, von Warlords geschieht zwar auch deshalb, weil sie billiger sind, weil sie manipulierbarer sind, aber auch, weil sie leicht Kleinwaffen erlernen können, um mit diesen Kleinwaffen auf Erwachsene zu schießen, weil man sich daraus eine Überlegenheit will. Und deshalb sagen wir als erstes ganz klar, wir wollen ein Verbot des Kleinwaffenexports, von Kleinwaffen, dass sie nicht mehr exportiert werden. Und was sagen die Kirchen dazu? Die Kirchen sagen ganz klar, es gibt jedes Jahr einen alternativen Rüstungsexportbericht zu dem Bericht der Bundesregierung. Und zwar wird er von den beiden großen Kirchen erstellt, der Fachgruppe Rüstungsexport der gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung. Und die sagen ganz klar, Kriegswaffen und Rüstungsgüter sind keine normalen Handelswaren. Der Export von Mitteln der Gewalt ist prinzipiell nach den gleichen Kriterien zu beurteilen wie die Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das bedeutet einmal, dass da jedes Mal auch, wenn überhaupt ausnahmsweise eine Waffe geliefert wird, da der Bundestag darüber entscheiden müsste und transparent sein müsste, es müsste eine Begründung geben. Und zweitens, meines Erachtens müsste man die Kriterien auch anlegen, die man normalerweise an einem Kriegseinsatz anlegt. Bringt er eigentlich mehr als verbessert er eine Situation? Dient er dem Frieden? Und ich habe in den letzten 2 Jahren sehr viele Diskussionen mit Politikern und Politikerinnen auf Podiumsdiskussionen geführt. Sie sagen alle immer, Angela Merkel nimmt den Begriff der Stabilität und so weiter, dass das richtig wäre. Aber bisher hat mir noch keiner erklären können, wo ein Waffenexport dem Frieden gedient hat. Ja, wir setzen uns mit der Kampagne Aktion Aufschrei dafür ein, dass, vielleicht das nächste noch, dass Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter grundsätzlich nicht exportiert werden. Im Moment ist es noch so, dass der jetzigen Gesetzeslage, so wie sie interpretiert wird vor allen Dingen, können wir Kriegswaffen sozusagen, sollen Kriegswaffen eigentlich nicht wie Schiffe, Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Kampfpanzer eigentlich überhaupt nicht exportiert werden, außer es gibt eine ausnahmsweise Erlaubnis dafür. Ja, sozusagen, die stehen unter einem Genehmigungsvorbehalt. Die Praxis sieht anders aus. Das Zweite ist aber, dass alle sonstigen Rüstungsgüter, Franz Josef Strauß hat das nämlich, wenn man jetzt hier von Bayern ist, der zwar nach dem Zweiten Weltkrieg noch gesagt hat, jeder, der nochmal eine Waffe in die Hand nimmt, dessen Hand soll verdorren, war aber derjenige, der in den 60er Jahren dafür gesorgt hat, dass Rüstungsexporte möglich wurden und hat damals 2 Gesetze entwickelt, nämlich nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz und nach dem Außenwirtschaftsgesetz. Das Kriegswaffenkontrollgesetz verbietet es eigentlich, große Rüstungsexporte zu genehmigen, es sei denn, es gibt eine ausnahmsweise Genehmigung. Das andere Gesetz, das Außenwirtschaftsgesetz, führt dazu, dass man im Grunde jedes sonstige Rüstungsgut exportieren kann, außer es gibt ausnahmsweise ein Verbot dazu. Und den Beamten möchte ich sehen, der sich mit der Wirtschaft anlegt, ja, zu sagen, den verbieten wir. Das heißt, es gibt bei 16.000 Genehmigungen jedes Jahr, gibt es vielleicht 300 oder 400 oder manchmal nur 120 oder 130 Nichtgenehmigungen, wo etwas nicht exportiert wird. Und von daher gesehen sagen wir, wir wollen, dass das alles in ein Gesetz gepackt wird, Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht exportiert. Und das, wenn es denn ausnahmsweise eine Begründung geben sollte, wie ein Minenräumboot oder vielleicht Waffen für die Polizei, dann muss man das begründen, es muss transparent sein. Ich sage das auch immer wieder, diese juristische Geschichte, die wir jetzt auch mit 95.000 Unterschriften gefordert haben und jetzt im Bundestag übergeben haben, reicht nicht aus. Es muss der politische Wille da sein, es muss der Druck der Straße da sein, damit sich das verändert. Und das haben wir jetzt mit verschiedenen Aktionen innerhalb dieser letzten 2,5 Jahre getan, mit dem Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel, das größte zivilgesellschaftliche Bündnis, was wir je gegen Waffenexporte in dieser Republik hatten. Und sehr tragend dabei sind die Kirchen. Das heißt vor allen Dingen die Katholiken, muss man nicht sagen. Das ist neben Pax Christi mehrere Diözesanräte wie aus Trier, Aachen, Freiburg, Stuttgart, Rottenburg, Münster, die in dieser Aktion mit unterstützen. Es unterstützen Miserio, es unterstützt Brot für die Welt, die Arbeitsgemeinschaft AGRH, der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Es sind ganz, ganz viele, über 100 Organisationen dabei, die den Druck machen. Und wir haben mehrere Aktionen vor dem Reichstag gemacht, dort Ballon steigen lassen. Oder zum Beispiel vor Heckler und Koch haben die Lebenslaute, das sind Musiker und Musikerinnen, die das ehrenamtlich gemacht haben. Die haben ein 5-stündiges klassisches Konzert mit klassischer Musik einen ganzen Tag lang die Tore von Heckler und Koch in Oberndorf mit blockiert. Und es gab immer wieder Vorträge, Podiumsveranstaltungen, sehr zahlreiche Gottesdienste in den letzten 2,5 Jahren. Und das heißt, wir haben mal ausgerechnet, es waren an gut 900 Tagen 450 verschiedene Aktivitäten, die bundesweit stattgefunden haben. Und wenn man jetzt fragt, was haben wir erreicht? Wir haben einmal erreicht, dass es ungefähr 80% von 100 in der Bundesrepublik von der Bevölkerung her mal gegen Waffenexporte sind. Die Regierung bleibt weiter dran. Aber wir haben es zum Beispiel erreicht, dass bei den Befragungen zur Bundestagswahl, als alle Kandidaten befragt worden sind, wie sie zu Waffenexporten stehen, dass überhaupt eine der 25 Fragen von Abgeordnetenwatch zum Waffenexport ging, war schon mal ein Erfolg, wo dann gesagt worden ist, ja, diese 488 Abgeordnete, die jetzt im Bundestag sind, sind zumindest dagegen, nach dieser Aussage, dass Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter in Drittstaaten und Krisengebiete geliefert werden. Die Regierenden denken da anders und die Parteiführungen auch, aber es ist ein Anknüpfungspunkt, mit dem man weiterarbeiten muss. Und wir haben jetzt vom Reichstag nochmal eine Aktion gemacht und sagen, wir wollen jetzt, nachdem wir diese Unterschriften überreicht haben, nochmal die Diskussion zuspitzen, nämlich indem wir sagen, Grenzen öffnen für Menschen und Grenzen schließen für Waffen. Und darum würde ich gerne nachher mit euch da weiter drüber diskutieren, nach der Pause, wie wir das umsetzen können, was wir machen sollen. Und ich glaube, dass wir es vielleicht in den nächsten 4 Jahren vielleicht erreichen können, dass keine Kleinwaffe mehr von Heckler und Koch in Krisen- und Kriegsgebiete exportiert wird.
Vielen Dank.